Willst du was?
Hinter der Tür ist eine Frau. Sie spricht mit dir, als du in den Aufenthaltsraum zurückkehrst. Sie hat die Form einer Birne, glänzende schwarze Haare wie ein Tuch um den Kopf gebunden. Sie hält eine Brust aus dem Kragen ihres Nachthemds aus Chiffon.
Cecilia, hören Sie auf damit!
Ruft Schwesternschülerin der birnenförmigen Person zu. Die Frau schiebt ihre Brust unter das Nachthemd.
Machen Sie es zu!
Befiehlt Schwesternschülerin in einem Tonfall, der dich froh macht, dass sie dich ignoriert. Cecilia verzieht das Gesicht. Sie knöpft ihr Nachthemd zu. Sobald Schwesternschülerin wegsieht, holt sie ihre Brust wieder heraus.
Trinken Sie was, drängt sie dich. Dann fühlen Sie sich besser. Mrs. Flowers,
schreit Schwesternschülerin verärgert, als du dich auf ein Sofa zurückziehst. Mrs. Flowers setzt sich in eine Ecke, hebt die Brust hoch und saugt daran. Sie blickt über die Schulter, grinst wie ein Baby und trinkt weiter.
Jetzt reicht es, sagt Schwesternschülerin.
Sie tritt auf die Bremse des Rollstuhls, den sie schiebt.
Nimm deine verdammten Hände weg, du große schwarze Hure,
keucht der winzige alte Mann im Rollstuhl.
Ewe, Mr. Porter,
fährt Schwesternschülerin ihn an.
Machen Sie mir nicht noch mehr Ärger.
Alles in Ordnung, Mrs. Flowers? Fragt Schwesternschülerin und arrangiert ihre Züge neu.
Kommen Sie, ich will Ihnen was zeigen.
Schwesternschülerin führt Mrs. Flowers zu einem Tischchen und drückt ihr eine Zeitschrift in die Hände. Mrs. Flowers blättert durch abgegriffene, getränkefleckige Seiten. Ein Artikel beschreibt, wie man Babyausstattung strickt. Mrs. Flowers bricht in Tränen aus. Schwesternschülerin zuckt die Achseln. Sie nimmt sich wieder den fluchenden alten Großvater im Rollstuhl vor, dessen Beleidigungen sie geschluckt hat.
Ed Porter, was haben Sie getan?
Tadelt sie ihn.
Hat Ihnen wieder irgendwas eine Scheißangst eingejagt? Ist es deswegen wieder passiert?
Sie fasst nach den Griffen des Rollstuhls und lenkt ihn zu der Tür, durch die du gerade eingetreten bist.
Du schwarzer Teufel, hast du mich nicht gehört? Lass mich los!
Schreit und keucht der im Rollstuhl Sitzende.
Stillhalten!
Sagt Schwesternschülerin durch zusammengebissene Zähne.
Sie machen alles mit ihrer Kacke schmutzig!
Mr. Porter hebt den Gehstock, der über seinen Beinen liegt, und versucht, den gebogenen Griff um den Hals seiner Peinigerin zu schieben.
Du verdammte schwarze Hure!
Schreit er die Frau an, die ihn fortschiebt. Er keucht, als wäre seine Lunge so knotig vor Arthritis wie seine Hände. Hoch hebt der wütende alte Mann den Stock. Nieder saust er auf die Schulter von Schwesternschülerin. Der Stuhl rollt auf dich zu. Ed Porter schafft es, ein Rad zu drehen und zu stoppen. Schwesternschülerin kreist um den Stuhl wie ein Satellit und versucht, sich einen Weg zu ihrer Beute zu bahnen.
»Mr. Porter, es tut mir leid«,
sagt sie schließlich aus sicherer Entfernung. »Tun Sie nicht so, als wüssten Sie nicht, was Sie getan haben. Ich möchte nur meine Arbeit machen.« Sie nähert sich dem Rollstuhl, um den Stock aus den Händen ihres Patienten zu winden. Doch Ed wirbelt den Stock herum, schlägt sie damit auf den Rücken und schreit,
»Schwarze Hure, du dreckige Schlampe!«
»Krankenwärterin«,
ruft Schwesternschülerin der Frau zu, die dich begleitet hat, »kommen Sie her, helfen Sie mir!« Die Krankenwärterin, die sich im Stationszimmer unterhält, blickt sich um, zuckt die Achseln und sagt, dass sie zum Mittagessen geht.
»Trau dich ja nicht, mich anzufassen!«
schreit Ed und schwingt triumphierend den Stock. Die Essensglocke läutet. Du setzt dich mit den anderen Patienten in Bewegung.
»Mr. Porter! So wie Sie sind, werde ich Sie nicht an Ihren Tisch bringen. Wenn Sie später Hunger haben, glauben Sie bloß nicht, dass ich Ihnen helfen werde.«
Die Hände des alten Mannes greifen nach den Gummirädern. Seine knorrigen Finger gleiten über den Metallrahmen.
»Hey! Hilf mir mal, Kumpel!«
Schmerz und Demütigung verzerren sein Gesicht. Ein großer junger Mann, dessen Stirn in blaue Höhlen abtaucht, wo seine Augen einst herausschauten, dreht sich um. Zu unsicher und zu langsam. Der junge Mann bleibt stehen. Ein Knie ist angehoben. Der Fuß in der Luft. Ebenso langsam kriecht ein Gedanke in seinen Kopf und schaltet seine Augen ein. Die Zeit ist endlos verlangsamt für den jungen Kerl, Rudolf. Er träumt seinen Weg zu Mr. Porter. Mr. Porter schaut böse zur Schwesternschülerin und schwingt den Stock, während Rudolf ihn zum Tisch schiebt. Grinsend tritt Schwesternschülerin aus dem Weg.
Iwe, Sie sind mir einer, Mr. Porter. Sie lacht. Was kann ich machen, wenn Sie so essen wollen? Wenn Sie fertig sind und vielleicht noch mehr gekackt haben, was dann?
Ich werde kommen und Sie umziehen.
Und Ihnen einen schönen Tag,
lässt Ed seine Peinigerin wunderbar abblitzen. In einer Strömung aus Schatten, die zu ihren Sitzen schlurfen, gehst du an Ed vorbei auf der Suche nach einem Platz.
Kriegen Sie jetzt Medizin?
Fragt Rudolf, als er sich selbst auf die Suche macht. Du schüttelst den Kopf.
Haben Sie schon?
Rudolfs Stimme schwebt heran wie Dunst, der sich auf Bergen niederlässt. Die Traurigkeit des Jungen lässt dich stehen bleiben und du starrst ihn an.
Ich habe es Ihnen gesagt, oder?
Fragt er. Sie, Rudolf, gehen Sie essen und Sie auch, Tambozai, ruft Schwesternschülerin.
Sie machen Löcher rein, sagt Rudolf bedauernd. Mit dem Rauch, sodass ein Wind durchfegen kann. Das wollen sie, ha?
Damit alles rauskommt. Zufrieden reinblickend treibt er davon. Du findest einen leeren Platz gegenüber von Mr. und Mrs. Van Bill. Sie trägt eine rosa Schleife im Haar, er Anzug und Krawatte. Beide haben richtige andere Namen, doch sie erklären sich gegenseitig und jedem verfügbaren anderen, dass sie verheiratet sind. Sie halten Händchen und versuchen untergehakt zu essen, bis Schwesternschülerin sie ermahnt, auf die Tischmanieren zu achten. Als du dich setzt, siehst du, wie Rudolf wieder mitten in einem Schritt innehält. Er braucht lange, um den Fuß abzustellen. Neben dir um die Ecke des Tisches hält eine Frau den Kopf tief gesenkt. Weiche Büschel weißes Haar umgeben ihren Kopf, wie ein Heiligenschein.
»Hallo, Liebes«,
sagt sie und hebt den Kopf, als du sitzt. Ihr Gesicht ist ganz durchscheinende Haut, zerbrechlich wie eine Eierschale, kräuselt sich über ihren spröden Wangenknochen, wenn sie lächelt. Die Freude darüber, dass du dich neben sie gesetzt hast, zieht ihre Lippen über das Zahnfleisch. Sie nimmt den Löffel, den sie abgelegt hat, als sie dich begrüßte, wieder in die kraftlosen Finger und versucht ihr Bestes mit der Suppe. Ihre falschen Zähne liegen neben dem Teller.
»Meinst du, dass ich sie einsetzen soll, Liebes?«
fragt sie und müht sich, weiches Gemüse zu kauen.
»Ich weiß wirklich nicht, ob ich soll oder nicht.«
Sie legt den Löffel wieder ab und sieht dich an, wartet auf eine Antwort.
»Das hängt davon ab«, sagst du.
»Das habe ich auch gedacht«,
sagt sie und entblößt erneut zustimmend das Zahnfleisch. Sie nimmt ihr Gebiss.
»Ich frage mich, ob ich besser zurechtkomme, wenn sie drin oder draußen sind.«
Mit einem Seufzer schiebt sie sich das Gebiss in den Mund, nimmt zum Test einen Löffel Suppe und hält inne, um es in Position zu bringen.
»Aber mir gefällt es hier«, fährt sie fort. »Mir gefällt dieses Haus besser als das andere. Hier ist es viel sicherer und alle sind sehr nett. In dem anderen Haus habe ich mich nach dem Tod meines Mannes nie sicher gefühlt. Habe ich dir erzählt, dass mein Mann gestorben ist, Liebes, während des Kriegs?«
Du hältst dich davon ab, dich an etwas zu erinnern, an das du dich nicht erinnern willst. Die Anstrengung bringt deinen Appetit durcheinander. In einem Augenblick willst du nicht das kleinste bisschen probieren. Im nächsten hast du Heißhunger und verschlingst jeden Krümel.
»Wer bist du, Liebes?«
fragt die alte Frau, als ihre Schüssel fast leer ist und du seit mehreren Minuten auf den Hauptgang wartest.
»Tambozai«, antwortest du. Du gibst die Information nur widerwillig preis.
»Ich bin Mabel«,
entgegnet sie und braucht lange, um mit unsicheren Fingern einen letzten Löffel zu füllen.
»Mein Frank hat mich immer Maps genannt,
Aber habe ich dir erzählt, dass ich ihn während des Kriegs verloren habe? Diese Leute sind gekommen und haben ihn mitgenommen. In der Nacht. Sie haben ihm ein Gewehr in die Rippen gestoßen, als wäre er nur ein Stück Fleisch, und mitgenommen. Ich hatte eine gute Frau, die sich um mich gekümmert hat. Aber ich weiß nicht, was mit meinem Hund passiert ist. Fido, hast du Fido zufälligerweise gesehen? Fragt sie mit ihrer dünnen Stimme und schaut sich um. Wie hast du gesagt, dass du heißt, Liebes? Hast du Edi gesagt? Hakt sie nach, als du nicht antwortest. Hast du das gesagt? Bestimmt, ja. Edi ist immer gekommen und hat sich zu mir gesetzt. Ich bin sicher, dass du meine Tochter Edi bist. Wiedererkennen steigt aus dem lila Teich auf, wie ein uraltes, unbeholfenes Tier. Borrowdale. Du schüttelst den Kopf über das Mammut in deinem Gedächtnis. Ich kenne ihr Haus. Ich habe sie dort gesehen, in Borrowdale. Ich wusste es. Deine Nachbarin lächelt mit dem schwachen Glühen alter Menschen. Was haben Sie mit Fido getan, Liebes? Haben Sie ihn erschossen, als ich auch weg bin? Ich wusste, dass du meine Tochter Edi bist. Deine Nachbarin fummelt am Tellerrand herum und spießt mit der Gabel Kartoffeln auf dem Teller auf, der gerade vor sie hingestellt wurde. Um deine Lippen spielt ein grausames Lächeln über den Fall der Witwe, der dich und sie und alle anderen Weißen in dieser Anstalt gleichgemacht hat. »Ich bin nicht ihre Tochter«, sagst du. »Ich heiße Tambo Tsai«, du hältst inne. »Tambo Tsai Sigauke«. »Bist du sicher?«, fragt die Witwe nach ein paar Sekunden. »Wirklich, Liebes? Du bist nicht sie? Das ist sehr merkwürdig. Du bist meiner Tochter Edi wie aus dem Gesicht geschnitten.« Wieder schüttelst du den Kopf. Tief in dir entfaltet sich eine Ranke. Das boshafte Lächeln findet keinen Platz auf ihren Blättern. »Wenn du es nicht bist, dann ist es sehr nett«, sagt die Witwe. »Es ist sehr nett von dir, mich einfach so besuchen zu kommen.« Tropfen füllen deine Augen bis zum Rand, fallen in die Soße. Du hast nicht den Willen, sie aufzuhalten. »Ich möchte dir etwas geben, Liebes«, sagt die Witwe. »Es ist schrecklich nett von dir, dass du den ganzen Weg gekommen bist. Vorher hatte ich so große Angst. Ich habe mit niemandem gesprochen.« Deine Nachbarin legt Messer und Gabel weg und zerrt an einem großen Ring aus Gold und Bernstein und wiederholt, während sie damit kämpft, dass du ihrer Tochter Edi wie aus dem Gesicht geschnitten bist. »Ich kann Ihnen eine größere Dosis geben«, sagt Schwesternschülerin, als sie kommt, um dir die Spritze zu geben. »Dann ist die Wirkung stärker und schneller.« Sie sieht den Fluss der Tränen, der beim Mittagessen eingesetzt hat, neigt sich vor und fährt fort. »Ich möchte Ihnen gern Fragen stellen. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich mache meinen Abschluss, ein Diplom. Ich brauche einen interessanten Fall. Sie wissen doch, wenn Sie mit mir sprechen, ist das gut für Sie. Wir sind gleich, Sie und ich. Wir sind nicht wie diese europäischen Ärzte. Sie müssen sich wegen nichts Sorgen machen, meine Schwester Tambu. Sie beantworten einfach, was ich Sie frage.« Sie erkundigt sich leise in verschwörerischem Tonfall, ob du mit deinem Partner zufrieden bist, wie oft ihr Geschlechtsverkehr habt und ob du das Gefühl hast, dass dieser Teil deines Lebens Einfluss hat auf deine derzeitige Situation. Während sie dir die Fragen stellt, starrt sie dich an, als wärst du ein Buch, in dem sie die wichtigsten Kapitel markiert hat. »Haben Sie etwas dagegen, wenn ich die Antworten notiere?«, fragt sie entspannter jetzt, da das Interview begonnen hat. Du hast keine Kraft für mehr, als Schwesternschülerin anzuschauen. Das Vorderteil deines Leinengewands nass von den Tränen. Zuerst ist ihr Ausdruck erwartungsvoll. Dann blickt sie enttäuscht rein. Schließlich steckt sie den Stift und das kleine Notizbuch in die Tasche und geht, lässt dich wieder einmal beschämt zurück, aus Gründen, die du nicht begreifst. 10. Kapitel. Du stellst fest, dass du der Teich bist. Die Schatten im Aufenthaltsraum sind Tümpel. Gemeinsam bildet ihr den Ozean. Dieser Ozean läuft dir endlos aus den Augen. »Immer noch?«, fährt die Schwesternschülerin an. »Wollen Sie, dass wir Sie bemitleiden? Uns ist nicht bekannt, dass jemand gestorben wäre.« Cecilia Flowers kommt an dir vorbei, wenn sie durch den Aufenthaltsraum wandert und ihre Brust anbietet, als wäre der Teich giftig. Ed Porter beschimpft weiter die Schwesternschülerin. Sein Geschrei erreicht dich aus der Ferne. Mabs Riley stellt sich bei jeder Begegnung wieder neu vor und sagt, sie sei erstaunt, wie freundlich du bist. Sie versucht jedes Mal vergeblich, den Ring vom Finger zu ziehen. Knochen schrumpfen, wenn man stirbt, sagt sie. Wenn nicht, kann man Seife benutzen, und dann wirst du ihn erben. Obwohl die alte Frau es nicht weiß, hinterlassen dir ihre unschuldigen Anfälle von Großzügigkeit ein wirksames Erbe. Ihr wiederholtes Auftreten überzeugt dich allmählich, dass verloren in dir ein wertvolles Körnchen schlummert. Die Anstrengungen, dieses schätzenswertere Überbleibsel deiner Persönlichkeit auszugraben, werden jedoch sabotiert von einem elenden Bruchstück. Hohler, als du dich zu erinnern wagst, das nur durch frische Tränenströme auf deinen Wangen gelockert werden kann. Du bringst die Schwestern zur Verzweiflung, die dich auffordern, dein Krankenhaushemd zu wechseln. Schließlich bestehen sie darauf, dass du ein Handtuch mit dir herumträgst, das du jedoch vergisst mitzunehmen, wann immer du den Platz wechselst, sodass sie dir nachlaufen müssen. Eines Tages, als du nicht mehr das Krankenhaushemd tragen musst, sondern deine eigenen Kleider anziehen darfst, sitzen zwei Personen neben dir. »Wir sind es. Wie geht es dir, Tambuzai? Erinnerst du dich?« fragt eine der beiden streng. Trotz des barschen Tons spürst du ihre Angst. Es folgt eine Pause, in der dir leises synchronisiertes Seufzen sagt, dass sich die beiden angeschaut haben. »Versuch es«, sagt sie. »Denk nach, ich bin's, deine Tante Lucia. Und da ist Kiri.« Nachdenken ist das Letzte, was du tun willst. Und du ärgerst dich über die Besucherinnen mit ihren belegten Stimmen und ihre ärgerlichen Fragen, mit denen du dich weder beschäftigen kannst noch willst. Von deinem Schweigen entmutigt und besorgt gehen sie die ersten Male kopfschüttelnd wieder. Als sie deinen Zustand noch mehrmals weiter verwirrt hat, fangen sie schließlich an, Witze zu machen. An dem Nachmittag, als sie bei dieser Taktik Zuflucht suchen, hat dich Schwesternschülerin neben Witwe Riley in den Garten gesetzt. Die Frau tut euch jetzt immer zusammen und nennt dich Murungu, wenn sie dich herumkommandiert, da du jetzt die Tochter einer weißen Frau bist. Und sie lacht tonlos über die Verwirrung von Witwe Riley. Selbstverständlich veranlasst diese Behandlung von Schwesternschülerin deine Tränen wie ein Wasserfall zu fließen, was sie wiederum veranlasst, dich barsch zu fragen, warum du immer so weiter weinst, bevor sie sich mit kaum verhohlener Heiterkeit abwendet. »Wir sind's mal wieder«, sagt die Frau mit der lauteren Stimme zu Beginn der Besuchszeit an diesem Nachmittag. »Sag bloß nicht, dass du nicht gegessen und geschlafen hast, Tambuzai. Du scheinst hier zu sitzen, seit wir das letzte Mal gegangen sind.« Metall kratzt über den Steinboden, als sie ihre Gartenstühle näher ziehen. Ihre Körperwärme breitet sich um dich aus, als sie sich vorneigen und dich anschauen. Sie ist stärker als bei früheren Besuchen, mit einem neuen hypnotischen Puls wie ein Tanz oder ein Lied. Eine dritte Person begleitet sie. »Was jetzt? Sollen wir wieder gehen?« fragt die laute Frau so leise, wie es ihr möglich ist. »Noch ein paar Tage warten?« »Kann das Schlaf sein?« fragt sich ihre Begleiterin. »Der nie aufhört? Mit weit geöffneten Augen? Ich habe schon viel gesehen, aber so etwas noch nie.« Die neue Frau holt Luft. »Sie ist tot«, sagt sie und beendet die wortlose Sondierung, die sie unternommen hat. »Ich meine, sie stirbt.« »Wenn man stirbt, weint man nicht so«, sagt die erste Frau. »Dann ist dein Geist mit anderen Dingen beschäftigt. Und man benutzt seine ganze Kraft, um zu gehen. Außerdem siehst du sie zum ersten Mal. Sie war jedes Mal so, wenn wir da waren. Wenn sie nach Hause will, lässt sie sich jedenfalls Zeit.« Wieder kratzt Metall über Pflastersteine. »Ruf die Schwester«, verlangt die dritte laut. »Schwester! Schwester! Tambuzai rührt sich nicht!« »Setz dich, Nyasha«, sagt die zweite Frau. »Bring uns nicht in Verlegenheit. Sterben sieht anders aus. Hast du deine Tante Lucia nicht gehört?« »Stimmt etwas nicht mit ihr?« fragt Witwe Riley.
Ich habe nicht bemerkt, dass mit meiner Edi irgendwas nicht stimmt. Sie sitzt den ganzen Tag da, nett und ruhig. Sie ist so ein gutes Mädchen, dass sie mich hier besucht. Es folgt ein Aufprall, als Njascha sich wieder auf den Stuhl fallen lässt. Sie beruhigt die alte Frau murmelnd. Einen Augenblick später tupft ein Taschentuch über dein Gesicht. »Lucia, wann war es?« fragt Christine, um das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. »Wann hast du zum ersten Mal Augen gesehen, die so starren? War das nicht, als alles zerschlagen und zerfetzt wurde? Und rot war weiß und weiß rot und ist in einem Fluss getrieben, aus dem das Wasser lief, das im Körper unserer Schwester hätte fließen sollen?« Deine Tränen fließen schneller. Die Frau, die dir die Tränen wegwischt, tauscht das nasse Taschentuch durch ein trockenes aus. »Stimmt, Kiri«, räumt deine Tante Lucia ein, eine Verwandte des Bauches, die jüngere Schwester deiner Mutter. »Ja, wir haben unsere Schwestern so starren sehen, als wären sie tot, obwohl sie noch gelebt haben.« Christine stößt ein heiseres Lachen aus. »Also«, kleine Schwester Njascha. Wenn du das nächste Mal eine Leiche siehst, die weint, ruf mich, damit ich sie nochmal untersuche. Wenn es etwas gibt, in dem ich und meine Schwester Lucia einen Doktortitel haben, dann darin zu wissen, wann jemand tot oder lebendig ist. Sie sind in einem Gebiet gelandet, auf das nur selten die Sprache kommt. Sie brauchen ein paar Augenblicke des Schweigens, um Ebenen hinter sich zu lassen, die bis zu den Knöcheln mit knusprig verbrannten Männern, schwarz und klein wie Babys, übersät sind, mit Kleinkindern, denen Blut aus jeder Körperöffnung läuft, den Exkrementen von Männern, die zusehen müssen, wie ihre Töchter ihren Männern die Genitalien abschneiden, und Stücken von Frauen, scharlachrote Dekoration, die an Ästen im Wald schaukelt. Du hörst das Klicken des Vorhängeschlosses, das ferne Aufklatschen eines kleinen Objekts im großen Meer. Sie sagen sich gegenseitig, ohne zu sprechen, wohl wissend, dass sie lügen: »Jetzt finden wir den Schlüssel nicht mehr. Nie mehr.« Mit einer seltenen Zurschaustellung von Unbehagen kämpft sich Witwe Riley auf die Beine. Sie will in den Aufenthaltsraum und stößt gegen die Glastür, die eigentlich offen sein sollte, es aber nicht ist. Schwesternschülerin und Njascha eilen aus unterschiedlichen Richtungen zu ihr und helfen ihr auf. »Passen Sie auf, wohin Sie gehen! Warum machen Sie die Augen nicht auf?« sagt Schwesternschülerin, als sich Witwe Riley für ihre Unachtsamkeit entschuldigt. »Gehen wir«, sagt Tante Lucia und meint damit viele Orte auf einmal. »Ich habe zu arbeiten, Njascha, und keine Zeit, hier rumzusitzen. Lasst sie in Ruhe. Vielleicht will sie nicht, dass wir hier sind. Sie wird aufwachen, wenn sie so nass ist, dass sie sich nicht mehr wohlfühlt.« »Es ist sehr freundlich von Ihnen, dass Sie mir helfen«, sagt Witwe Riley, als Schwesternschülerin sie in den Aufenthaltsraum führt. »Wohin bringen Sie mich, Liebes?« Deine Cousine hat keine Taschentücher mehr. Ihre Hände streifen über dein Gesicht. Du spürst die kleine Luftbewegung, als sie sie wegnimmt. Die Hyäne hört auf zu lachen. Du blinzelst und steigst durch einen lila See auf. »Seht ihr? Sie hat uns die ganze Zeit gehört«, sagt Christine bissig. Sie nickt dir zu. »Wenigstens hast du das Hemd gewechselt. Ich habe gesehen, dass du was zum Anziehen brauchst und habe alles mitgebracht. Als du im Bett gelegen und dich benommen hast, als wäre niemand da.« Du dankst deiner Besucherin nicht. Dennoch verwandelt sie sich in diesem Moment von einer weit entfernten, misstrauischen Ex-Kombatantin zu einer freundlichen Freundin. Njascha geht zur Toilette und kehrt mit einer Handvoll Toilettenpapier wieder. »Sheena, bringen Sie es aus!« Schwesternschülerin lacht, als sie dich mit dem Papier in der Hand sieht. »Haha, ich habe Ihr Hemd gemeint, nicht das Papier.« Kiri ist zu mir gekommen, noch an dem Tag, als du aus dem Büro deiner Direktorin abgeholt wurdest, erklärt deine Tante Lucia. »Ich habe sofort im Dorf angerufen, als Mrs. Samaita es uns erzählt hat«, sagt Kiri. »Es war Gott, der dafür gesorgt hat, dass deine Nichte Freedom gerade aus den Sozialwohnungen gegangen war, als ich durchkam. Sie haben sie zurückgerufen.
Sie hat gesagt, dass ich sofort Lucia in Harare kontaktieren soll. Das Mädchen ist schon erwachsen. Gut, dass du mich gefunden hast, nachdem wir keinen Kontakt mehr hatten. Mein Nini Lucia nickt.
Tambuzai, sagt Cousine Nyasha leise. Wie geht es dir?
Dir steigen wieder Tränen in die Augen. Nyasha nickt und sagt,
ich verstehe.
Was gibt es da zu verstehen? Sagt mein Nini. Sie muss bald damit aufhören, oder?
Lucia hat in den Sozialwohnungen angerufen und Bescheid sagen lassen. Bei deiner Mutter, sagt Christine sanfter.
Meine Schwester hat immer viel zu tun, sagt Lucia. Sie tut alles, um das Zuhause zusammenzuhalten. Aber ich habe zu ihr gesagt, komm nach Harare. Du bist es, die deine Tochter sehen muss. Ich erwarte sie jeden Augenblick. Wenn sie noch nicht gekommen ist, dann nur, weil irgendetwas sie aufgehalten hat.
Als Lucia zu tun hatte, habe ich übernommen, erklärt Christine. Ich habe unsere kleine Freedom mit Nachrichten hin und her geschickt. Sie ist hin und her gelaufen, obwohl sie gesagt hat, dass sie dich nicht kennt, Tambuzai. Wie kann es sein, dass du deine Nichte nicht kennst? Ich konnte es nicht glauben, als ich gehört habe, dass du nicht zu Hause warst. Nicht einmal, um zu feiern, als deine Schwester aus dem Krieg zurückkam. Oder um die Nichten zu begrüßen, die sie mitgebracht hat.
Arme Netzai, sagt Christine kopfschüttelnd. Ihre Lage ist hart. Ich weiß nicht, warum so viele von uns, die gekämpft haben, so geendet sind. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn ich hier nicht meine Freundin Lucia getroffen hätte, als ich deine Familie informieren musste, Tambuzai.
Belassen wir es dabei, blafft Lucia. Tambuzai soll nur wissen, dass Freedom die Nachricht hinterlassen hat, dass deine Mutter kommt.